Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen, mein Gast heute ist der Comedian und Leistungssportler Tan Schaller. Schön, dass Sie da sind. Hallo.
Guten Morgen, danke für die Einladung.
Ist Radio für Sie eigentlich ein besonders angenehmes Medium, weil man nur Ihre Stimme hört und somit alles das erstmal keine Rolle spielt, was sonst vielleicht erst einmal im Fokus steht, wenn Menschen Ihnen begegnen?
Ich glaube, es kommt so ein bisschen darauf an, wie der Hörer wahrscheinlich meine Stimme empfindet. Wenn ich zum Beispiel Radio höre, mache ich das immer total abhängig davon, wie die Stimmlage ist. Das hat so ein bisschen was zu tun, wie man kennt das ja, ne? Kann man jemanden gut riechen? Passt die Chemie? Und so ist es, glaube ich, in der Stimmlage und in der Frequenz auch so. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ist es natürlich erstmal, man hat das Gefühl, sich mehr zu erklären zu müssen im Radio, weil man einen natürlich dann nicht sieht als Rollstuhlfahrer. Und ja, deswegen finde ich das immer sehr aufregend und spannend, auch mal eben nur den Ton zu haben.
Oder man könnte es natürlich einfach auch weglassen, ne?
Oder man sagt es gar nicht und man wird wahrscheinlich nicht ganz drum herum kommen, weil wenn man erzählt, was ich dann alles so mache und wenn man so ein bisschen auf die Vita eingeht, wird sich der Begriff Rollstuhl wahrscheinlich gar nicht verhindern lassen. Ja. Aber das ist auch völlig okay.
Sie selber bezeichnen sich ja auch als Schweizer Taschenmesser der Minderheiten. Das müssen Sie vielleicht allen erklären, die Sie eben noch nicht kennengelernt haben.
Ja, das ist eigentlich, der Begriff ist entstanden aus der Tatsache, dass ich ja nicht nur Rollstuhlfahrer bin, nicht nur Türke bin, sondern auch noch Hildesheimer. So, und Hildesheim ist ja so ein bisschen verschrien als die kleine Schwester von Hannover und das müssen wir uns irgendwie ganz, ganz klar, also jeder Hildesheimer wird das kennen, das muss man sich immer antun. Und irgendwie habe ich mir dann gedacht, naja, irgendwie habe ich so viele Minderheiten in mir vereint, das ist ja schon fast schon eher so eine Art Schweizer Taschenmesser. Und so kam dieser Begriff dann irgendwann zustande.
Also wir arbeiten heute gemeinsam am Ruf von Hildesheim. Ich bin auch Niedersachse, deshalb liegt mir das natürlich auch sehr am Herzen. Ja, sehr gut. Und wir reden natürlich über Ihre Geschichte mit Rotationshintergrund, so sagen Sie nämlich auch. Spina bifida, das ist eine Diagnose, die Sie Ihr ganzes Leben lang begleitet. Vielleicht müssen wir erstmal erklären, was ist das für eine Erkrankung?
Ja, das ist eine angeborene Rückenmarkserkrankung, die sich schleichend mit dem Wachstum verschlechtert. Das bedeutet also, dass der Rückenmarkskanal schließt sich nicht ganz auf der Seite, die zu den Beinen führt. Das ist quasi, das muss man sich wie so eine offene Schultüte vorstellen. Und das führt dann dazu, dass es Irritationen gibt, die Muskulatur in den Beinen quasi beeinträchtigt. Und wenn man dann wächst, wird es dann schlechter. Dann ist natürlich mehr Körper da, also mehr Muskulatur, die versorgt werden muss und was dann eben nicht mehr passiert. Und Anfang 20 war es dann eigentlich so ein bisschen vorbei oder wurde sehr, sehr schlechter mit dem Laufen, wo ich dann langsam gemerkt habe, okay, jetzt wird sich der Rollstuhl, dieser Begriff hat sich sowieso schon immer wie so ein Planet um mich hergezogen und der kam dann immer näher und dann hat man sich dann damit vereinbart.
Wann war Ihnen denn das erste Mal so richtig bewusst, diese Diagnose hat irgendwas mit mir zu tun und die wird Auswirkungen auf mein Leben haben?
Als Kind und als Jugendlicher ist das sehr interessant, weil ich das subjektiv überhaupt nicht mitgekriegt habe. Also man hat es nicht gemerkt. Ich konnte irgendwie, ich war ja schon immer sehr sportbegeistert. Ich war also sportlich sehr aktiv und auch ja, sehr gut dabei beim Basketball. Also war ich jetzt schon mal von der sportlichen Seite her für mich selber in der Wahrnehmung eigentlich ganz gut und habe gedacht, naja, das mit dem Laufen, das kann ja eigentlich gar nicht so schlimm sein. Interessant war es dann immer, wenn man sich dann selber im Spiegel mal irgendwo gesehen hat oder auf Video, auf VHS-Kassetten damals, da habe ich dann gesagt, oh, das Gangbild, das sieht dann doch anders aus, als ich es selber wahrnehme. Und da wurde man langsam daran, also man wurde da herangeführt, genauso wie die Tatsache, dass man natürlich irgendwie als Kind öfter mal beim Arzt war. Also wenn man dann irgendwie zur Schule gekommen ist, dann alle gesagt haben, ja, hier gestern wieder beim Sportplatz gewesen oder auf dem Kinderspielplatz. Und ich dann wieder gesagt habe, ja, und ich wieder beim Arzt hier gewesen. Und da hat man dann schon gemerkt, irgendwas ist anders.
Wie ist das dann, mit diesem Unausweichlichen umzugehen? Diese Gewissheit, irgendwann werde ich im Rollstuhl sitzen.
Der Begriff Rollstuhl ist halt was sehr Endgültiges. Und wo ich gemerkt habe, jetzt wird es mit dem Laufen schlechter, habe ich erstmal sozusagen als Brücke, als Übergang, habe ich erstmal auf Krücken zurückgegriffen und habe dann irgendwie auch aus einem Komplex heraus, weil man natürlich nicht irgendwie sich das eingestehen wollte, hat man immer gesagt, naja, ich bin jetzt auf Krücken unterwegs, weil ich irgendwie verletzt bin. Dann war man natürlich sehr viel auf Krücken unterwegs und da musste man sich auch Verletzungen aussuchen, die halt sehr langwierig waren. Also ich glaube, sowas wie Kreuzbandriss oder sowas war da mein Favorit, weil da musste man nicht sich so schnell wieder was Neues einfallen lassen. Und naja gut, irgendwann hat das Umfeld natürlich dann auch gemerkt, naja gut, das ist jetzt hier nicht nur ein Kreuzbandriss, sondern da ist irgendwas anderes dahinter. Bis man dann irgendwann gesagt hat, okay, jetzt musst du den Stuhl auch mal ins Auto packen, wenn du irgendwo hinkommst, wo man viel laufen muss, also sprich Messen oder irgendwelche Spaziergänge, die man dann nicht mehr machen konnte. Und ja, dann wurde der quasi immer öfter ins Auto gepackt und war dann irgendwann auch mal ein vollständiger Begleiter.
Sie haben, glaube ich, auch Telefonate simuliert, damit es nicht so auffällt, dass Sie nicht so schnell von der Stelle können.
Ja, das war tatsächlich so. Also ich habe vor meiner Haustür quasi, wenn ich weiter weggeparkt habe und ich zum Auto wollte, war mir das so unangenehm mit diesem Laufen, mit diesem schlechten Gangbild, mit Krücken und so weiter, dass ich, wenn Leute dann in der Straße kamen, auf mich zukamen, ich so getan habe, als wenn ich telefonieren musste, damit die erstmal an mir vorbeigehen. Und dann habe ich geguckt, links und rechts, wenn jetzt keiner kommt, dann aber schnell und dann ab ins Auto. Also es war wirklich...
Aber warum war Ihnen das so unangenehm? Sie haben davon komplex gesprochen.
Man hat gemerkt, dass es auch gesellschaftlich irgendwie seltsam war für die Leute, dass wenn man jetzt, sage ich mal, sehr stark gehbehindert auf ein Auto zugegangen ist und dann eingestiegen ist. Und ich habe mir dann gedacht, naja, die Leute werden jetzt wahrscheinlich alle denken, wie kann der denn überhaupt Auto fahren mit so einer starken Beeinträchtigung. Und ich wollte mich einfach dieser Situation nicht ausliefern lassen und habe gemerkt, dass wenn mal keiner guckt, ich mich ja wohler fühle oder besser fühle. Und natürlich war mir in dem Moment auch klar, dass ich da noch nicht selbst mit mir im Reinen war. Habe aber gedacht, naja, diese Umgehungstaktik wird vielleicht die richtige sein.
Sport, haben Sie gerade schon erzählt, hat für Sie immer eine große Rolle gespielt. Sie sind trotz Ihrer Beeinträchtigung zum Probetraining bei Hannover 96 eingeladen worden. Wie kam es dazu?
Ja, das war sehr interessant. Ich war tatsächlich Torwart, weil es ist ja immer so, die nicht so schnell laufen konnten früher beim Fußball und die Dicken, die kommen immer ins Tor. Und ich war aufgrund meiner langen Arme und meiner Reflexe, war ich halt ein recht guter Torwart. Und damals gab es ja einfach noch kein Internet und es gab keine Statistiken, keine Videos in dem Sinne, sondern es gab schon Statistiken, aber die wurden in so kleinen Heftchen zusammengeführt und da stand natürlich jetzt nicht drin, hat eine klare Gehbehinderung, sondern da stand drin, hat eine Paradenquote von, was weiß ich, 70%. Das haben die dann gelesen, die Jungs von Hannover 96, und haben gesagt, oh, der ist aber stark. Und dann haben sie mich eingeladen und haben natürlich dann erstmal geguckt, als ich da angehumpelt kam und meinten so, ja, wie können wir Ihnen helfen oder wie können wir dir helfen? Und ich habe gesagt, naja, ich bin hier heute eingeladen. Und was ich ganz stark fand von Hannover war, also es war von vornherein klar, dass ich da keine Chance hatte, aber die haben gesagt, naja gut, dann stell dich mal ins Tor und wir machen jetzt hier so ein Probespiel. Und man muss dazu sagen, wenn man vorher eher in kleineren Kreisen Fußball gespielt hat und dann plötzlich solche Nachwuchstalente da auf einen zukommen und teilweise sogar Halbprofis da noch mitgespielt haben und die haben die Bälle um die Ohren gepfeffert, da hast du nicht mehr viel zu melden gehabt und war aber trotzdem eine schöne Erfahrung.
Es gab dann, glaube ich, auch eine Regeländerung beim Fußball und die hat Ihre Fußballkarriere beendet, gänzlich beendet. Was war das für eine Regeländerung?
Ich weiß gar nicht, ob das irgendwie 92 war oder 93, irgendwie in dem Dreh, da gab es ja dann diese Rückpassregel für den Torwart, dass er den Ball nicht mehr in die Hand nehmen durfte. Und seitdem musste natürlich ein Torwart auch ein guter Fußballer sein. Und das war ja bei mir einfach nicht gegeben, weil ich einfach nicht so diese Kontrolle über die Füße und über die Beine hatte, sondern einfach nur generell ein guter Torwart war, aber eher im oberen Körperbereich. Und ja, diese Regeländerung hat mir so ein bisschen echt einen richtigen Strich durch die Rechnung gemacht, weil ich dann immer noch natürlich weiterhin, trotz der Absage von Hannover 96, ich glaube, in der Bezirksoberliga gespielt habe. Und dann war das einfach vorbei. Ich konnte den Ball nicht weit wegschießen. Ich konnte den weiter werfen, als ich schießen konnte. Und deswegen habe ich das noch ein bisschen mitgemacht. Und irgendwann haben die Gegner gemerkt, ja, die müssen wir einfach dazu zwingen, den Ball zum Torwart zurück. Mhm. Und das war es dann. Und da habe ich einfach gesagt, okay, schade eigentlich, aber...
Sie haben sich dann Tischtennis ausgesucht, wieder mit vollem Ehrgeiz reingegangen, sind Bezirksoberligameister geworden. Warum immer dieses 100%? Wollten Sie sich was beweisen oder wollten Sie den anderen da was beweisen?
Ich glaube, da war ich schon immer so. Das war unabhängig von der Behinderung, dass ich schon immer sehr, sehr ehrgeizig war mit dem, was ich gemacht habe. Ich kann mir schon vorstellen, dass unterbewusst sicherlich auch so ein Druck da war, dass ich gesagt habe, gut, wenn dieser Junge hier jetzt was macht, der ein bisschen anders ist als die anderen und gesellschaftlich gesehen nicht der DIN entspricht, dann muss man sich vielleicht auch von negativ auf neutral erstmal hocharbeiten und dann musst du einfach besser sein als die anderen. Es ist egal, in was, es war eine Alltagssituation so, es war ein Sport so. Und das hat mich immer sehr getrieben und habe dann ja diesen Bezirksliga-Titel geholt, was eigentlich, wo ich eigentlich absoluter Außenseiter war und der mir dann übrigens später aberkannt wurde tatsächlich, weil ich mich, das ist auch wieder so, irgendwie machen mir alle Regeln in dieser Sportwelt irgendwie einen Strich durch. Es wurde danach gesagt, ich hätte mich zu viel an der Platte festgehalten, was sicherlich richtig ist, weil ich mich immer festhalten musste aufgrund meiner Instabilität, die dann so langsam auch im Oberkörper stattgefunden hat. Und dann wurde mir laut Statuten und Videoanalyse im Nachhinein dieser Titel dann wieder aberkannt.
Also schon wieder aufgrund Ihrer Beeinträchtigung. Das ist doch unglaublich frustrierend.
Ja, man endet dann wieder irgendwie am Anfang oder man hat irgendwie das Gefühl, egal was ich mache, man kommt hier nicht weiter, obwohl ich alles versuche und alles gebe. Und ja, so habe ich dann irgendwie auf einmal angefangen mit Basketball und bin dann halt auch vom Tischtennis weggekommen.
Und natürlich waren Sie da auch gleich wieder richtig gut. Darüber reden wir gleich. Und natürlich auch über den Tag, an dem Ihnen gesagt wurde, ab jetzt geht es nicht mehr ohne Rollstuhl. In Ihrem Buch Rollt bei mir schreiben Sie vom Tag R. Also das ist der Tag, seitdem Sie im Rollstuhl sitzen. Das musste Ihnen aber nahegelegt werden. Das war keine Vernunftentscheidung, glaube ich, ne?
Also ich habe mich so gefühlt wie, und ich hoffe, ich trete damit jetzt nicht vielen Leuten zu nah, aber als wenn man so eine Meldung kriegt, ja, sie haben Krebs und es ist nicht mehr lange und klar ist da jetzt kein Lebensende dann in Aussicht, aber eine so starke Einschränkung, wenn man sich überlegt, also jeder kann mal für sich selber überlegen, wie viel laufe ich eigentlich so am Tag und wie viel bin ich auf den Beinen und mache zu Fuß, und wenn das alles plötzlich wegfällt, dann kann man sich vorstellen, was für ein großer Einschnitt das sein kann. Ja.
Was hat sich denn dann dadurch verändert?
Tatsächlich nicht so viel, wie ich eben dachte. Also zumindest nicht negativ. Ja. Wenn ich mir jetzt im Nachhinein das so ein bisschen anschaue, dann kann man eigentlich alles machen, was man vorher auch gemacht hat. Man muss es nur anders machen. Also wenn man hört, man kommt in den Rollstuhl, dann überlegt man sich so, wie komme ich jetzt eigentlich in meine Wohnung? Wie komme ich jetzt eigentlich den Bürgersteig hoch? Wie komme ich jetzt eigentlich in irgendwelche Geschäfte? Kann ich noch ins Café? Das sind so diese Gedanken, die man sich im Vorfeld macht, die dann halt immer eigentlich viel mehr Stress sind, als man es dann eigentlich letztendlich hat. Also ich merke selber, dass man sich einfach die Lösung sucht. Man sucht sich die Wege. Ich bin sehr froh, in Deutschland zu leben, weil Deutschland erstmal sehr barrierearm ist. Ich will jetzt nicht sagen barrierefrei, so weit sind wir noch nicht, aber man merkt, dass man überall gut reinkommt. Man macht sich Gedanken, und das ist eben nicht nur wegen Rollstuhlfahrern so, sondern die Frage ist ja, was ist eigentlich behindert? Und behindert, wenn man zugrunde legt, behindert bedeutet, ich bin auf Hilfe angewiesen, dann waren wir ja alle mal behindert, denn wir waren alle mal Kinder. Wir mussten im Kinderwagen geschoben werden, wir mussten gefüttert werden. Dann werden wir erwachsen, werden selbstständig, sind also einen großen Teil unseres Lebens nicht behindert. Und dann werden wir wieder alt. Das heißt, wir sind wieder auf unseren Rollator angewiesen, vielleicht auch auf den Rollstuhl, und wir müssen vielleicht auch wieder gefüttert werden. So gesehen, wenn man das zugrunde legt, dann betrifft ja Barrierefreiheit nicht nur Rollstuhlfahrer, sondern plötzlich uns alle.
Aber das wussten Sie damals natürlich noch nicht, oder diese Gedanken haben Sie sicher wahrscheinlich noch nicht gemacht. Da stand erstmal dieser große Berg vor Ihnen und Sie im Rollstuhl davor, um in diesem Bild zu bleiben. Und vor allen Dingen hat Sie noch etwas anderes eingeholt, eine Depression, mit der Sie dann plötzlich zu kämpfen hatten. Hatte das eine mit dem anderen zu tun?
Es war gar nicht so das große Problem, dass ich nicht mehr laufen konnte, sondern tatsächlich, dass ich meinen Sport nicht mehr ausüben konnte. Also ich war so ein begeisterter Sportler, ich war so leidenschaftlich im Basketball dann zu der Zeit, dass ich gesagt habe, verdammt, jetzt ist alles vorbei. Also mein Traum vom Profi-Basketballer war sowieso nicht so einfach zu erreichen mit 1,78 und nicht besonders schnell und nicht besonders hoch springen können. Aber dann natürlich als Rollstuhlfahrer bin ich der Meinung gewesen, jetzt ist es endgültig Game Over.
Wie hat sich denn dann diese Depression dargestellt?
Das war schon so eine Mischung aus Angst, es war eine Mischung aus Antriebslosigkeit. Man hat sehr viel zu Hause verbracht, man hat die Gesellschaft gemieden. Also die einzigen Menschen, die ich an mich rangelassen habe, waren wirklich meine Eltern. Und wenn Freunde gefragt haben, hey Mensch, was machst du, wollen wir mal los, wollen wir mal ein bisschen losziehen oder so, dann hat man halt immer auch irgendwelche Ausreden gesucht. Das können ja Leute in Depressionen besonders gut, sich immer irgendwie eben nicht auf die Depression schieben, sondern sagen, hey, ich gucke mir gerade was im Fernsehen an oder ja, ich muss auch ein bisschen schlafen oder wie auch immer. Und das ist natürlich ein sehr, sehr großer Fehler. Ist aber wahrscheinlich auch erstmal normal am Anfang. Man muss nur schauen, dass man da möglichst schnell wieder rauskommt.
Wie ist denn dann Ihr Umfeld damit umgegangen? Weil so eine Depression ist ja viel weniger greifbar als eben zum Beispiel eine körperliche Beeinträchtigung.
Ich glaube, dass es wirklich sehr schwierig ist für jemanden, der nicht selber schon mal eine Depression hatte, das nachzuvollziehen. Was ich trotzdem toll fand, ist, dass meine Freunde sich damit mit dem Thema beschäftigt haben. Die haben das gegoogelt, die haben nachgelesen und haben sich dann versucht, dementsprechend das anzueignen. Und dann versucht, wie kann ich jetzt mit diesem Jungen umgehen? Man darf nicht vergessen, das war ja nicht das Einzige, sondern man hat auch noch diese Rollstuhlgeschichte gehabt. Also der Kumpel hat jetzt erstmal eine ganz große Veränderung, nicht nur körperlich, sondern auch emotional gerade. Und ich würde fast sagen, dass neben dem Sport und meine Eltern an allererster Stelle tatsächlich meine Freunde als wirklich sehr stabiles Umfeld, weil da wirklich keiner weggebrochen ist, das muss ich dazu sagen, sehr stark dazu beigetragen haben, dass ich da auch wieder rausgekommen bin.
Das war ja auch eine relativ lange Episode, ich glaube fast 2 Jahre.
Ja, 3 Jahre jetzt mittlerweile war es, wenn wir überlegen, zwar, ja doch 3 Jahre waren es knapp, ja.
Wenn Sie den Sport ansprechen an dieser Stelle wieder, da gab es ja auch wie so ein Offenbarungserlebnis, glaube ich, ne?
Ja, das war einer dieser Tage, wo ich dann wirklich nur zu Hause gesessen und den Fernsehen geguckt habe. Es war, glaube ich, 2009, 2010, da waren die Olympischen Spiele in Peking.
2008, glaube ich.
2008 war es? Ah ja, genau. Und da waren dann irgendwie die Paralympischen Spiele natürlich dann auch im Anschluss. Und da habe ich Rollstuhlbasketball gesehen und habe mir gedacht, wow, was ist denn da los? Also auf höchstem Niveau, Riesentypen, die dann im Stuhl sitzen, breit gebaut, Glatze tätowiert, die ballern sich da aus dem Stuhl raus, so eine Mischung aus Autoscooter und Basketball. Und die Körbe hängen genauso hoch, das ist ja gar nicht so anders. Und Zuschauer und wow, und hast du nicht gesehen. Und dann habe ich gesagt, ja, googelst du das mal. Und dann habe ich mich hier in Hannover bei einer Mannschaft mal angemeldet.
Ja, es ist richtig Leistungssport, muss man an der Stelle sagen. Also da fahren nicht Rollstuhlfahrer im Kreis und werfen ab und zu mal einen Korb, sondern es ist richtig Leistungssport. Und Sie haben es dann mit den Basket 96 Raden auch in die erste Bundesliga geschafft und dort gespielt. Jetzt spielen Sie in der zweiten Bundesliga. Eben sehr erfolgreich, der Held auf dem Spielfeld. Hat das dann auch in Ihren Alltag ausgestrahlt, mal abgesehen von der Depression?
Man muss sich vorstellen, man sitzt nur zu Hause, hat niemanden, es ist immer ruhig und plötzlich geht man in die Halle und kurze Zeit später kommen Leute dahin und bezahlen Geld dafür, um dir zuzuschauen, wie du einen Ball in den Korb wirfst. Du gibst Autogramme, du machst Fotos und denkst dir, wow, also das war Wahnsinn. Auf der anderen Seite ist es dann aber wieder so, sobald du den Sportrollstuhl, der ja ein anderer ist als wie der, mit dem ich im Alltag fahre, wenn du den verlässt und dich wieder in deinen Alltagsstuhl sitzt, also wieder Alltag hast, dann ist es wieder alles ganz normal. Also ich komme aus der Halle, bin der gefeierte Spieler und dann geht es zum Auto und dann kommt jemand, während du ins Auto steigst und sagt, oh, Entschuldigung, kann ich Ihnen helfen? Sie haben es ja auch nicht so einfach. Also es ist eine Welt zwischen Bewunderung und Behinderung. So ein Auf und Ab, wo ich irgendwann gemerkt habe, du musst jetzt irgendwo diese Mitte finden, sonst wirst du zu sehr zwischen diesen Parallelwelten hin und her geschleudert.
Und wie haben Sie das dann für sich aufgelöst? Wie haben Sie diese Mitte gefunden?
Ich habe einfach die Situation angenommen. Ich habe mir einfach klar gemacht, es ist jetzt so, wie es ist. Es ist jetzt so, wie es war. Du warst als Kind immer begeisterter Sportler. Jetzt macht das alles irgendwo Sinn. Dann bist du in eine schwierige Situation gekommen. Dann warst du traurig. Und ich glaube, das ist der Fehler, den viele Leute machen, die in eine schwierige Situation kommen. Weil wer hatte das schon nicht von uns erlebt? Jeder hat irgendwann eine sehr schwierige Phase. Und ich glaube, viele versuchen das zu verdrängen und zu sagen, ja, nee, ich muss jetzt damit irgendwie klarkommen. Nein, das stimmt nicht. Man kann die Situation annehmen. Man darf traurig sein. Es wäre ja nicht normal, in so einer Situation eben nicht irgendwie traurig zu sein. Und ich glaube, dann verarbeitet man das viel, viel besser und kürzt sich sehr, sehr viel Leidensweg ab. Und da habe ich mir dann selber gesagt, das ist jetzt völlig normal, dass du in der Halle gefeiert wirst und auf der Straße eher jetzt gerade auch als, ich sag mal, anfänglicher Rollstuhlfahrer, der vielleicht auch dementsprechend eine Ausstrahlung hat, in dem man noch nicht so sicher ist, auch mal bemitleidet wird.
Wie schauen Sie denn auf andere Rollstuhlfahrer?
Das beobachte ich sehr gerne, weil ich immer sofort sehen kann, wenn Sie eine gewisse Erfahrung haben, dann merken Sie, wie lange sitzt der schon im Stuhl. Also da kann ich genau sagen, der ist noch nicht lange drin und bei dem anderen sage ich, ja, der ist schon entweder von Anfang an oder der ist sehr, sehr im Reinen mit sich. Ja.
Tan Schaller, von Ihnen stammt auch der Spruch, dass Sie eine Randgruppen-Flatrate haben. Ihre eigentliche Beeinträchtigung, sagen Sie in Ihrem Programm, ist nämlich gar nicht, dass Sie im Rollstuhl sitzen. Da ist einmal die Geschichte mit Hildesheim. Und Ihre Eltern stammen aus der Türkei und Sie sagen, Rollstuhl sticht Türke. Wie meinen Sie das?
Ich habe mir tatsächlich ganz lange überlegt, was sage ich eigentlich als erstes, wenn ich auf die Bühne komme. Also das erste Mal, dass ein Rollstuhlfahrer in Deutschland Comedy macht. Und was erwarten die Leute und wovor haben die Angst? Und natürlich haben die Angst, dass ich da auf die Bühne komme und die ganze Zeit darüber rede, dass ich Rollstuhlfahrer bin. Ja, und ich habe mir halt gedacht, ich bediene diese Angst. Ich komme wirklich auf die Bühne und sage, meine Damen und Herren, wie Sie sehen können, hat mich das Schicksal leider nicht besonders gut behandelt. Ich bin von Geburt an gehandicapt und Sie können sich alle denken, wahrscheinlich auch, wovon ich spreche. Richtig, ich bin Türke. So, dann hat man an dieser Stelle, das hat sehr gut funktioniert, an dieser Stelle gab es immer große Lacher und Applaus. Und ich bin mir ganz sicher, dass 70% dieses Applauses auch Erleichterung waren. Weil man sich gedacht hat, oh Gott sei Dank. Also es ist ja eine Art links blinken und rechts abbiegen. Mhm. Es ist wirklich, man kann sehr, sehr viel damit spielen. Und ich finde es halt sehr, sehr interessant auch zu sehen im Alltag, wie es ist, wenn man eigentlich also eh schon in einer Randgruppe als Ausländer ist und dann auch noch Rollstuhlfahrer. Und dass man das eben nicht beides abkriegt. Also ich glaube, wir Menschen sind gar nicht in der Lage, wir sind dazu gar nicht gemacht, wegen zwei Sachen gleichzeitig zu diskriminieren. Eine Sache ist einfach dominanter und in meinem Fall ist es halt eben natürlich der Rollstuhl, weil der auffälliger ist. Wenn man so einen Türken sieht man ja in jeder Ecke und den bei seinem Lieblingsdönermann oder wie auch immer und hat da jemanden im Freundeskreis oder im Bekanntenkreis. Und plötzlich fällt das komplett raus. Also wenn ich mich mit Leuten unterhalte, da ist das überhaupt gar kein Thema mehr.
Sie beschreiben ja auch die Omis, die vorher grimmig geguckt haben, wenn sie ihnen ohne Rollstuhl in der Fußgängerzone begegnet sind und schnell nochmal ihr Portemonnaie festgehalten haben. Die haben ihnen dann auf einmal die Türen aufgehalten.
Ja, es ist tatsächlich, es ist wirklich mal der Fall gewesen, werde ich nie vergessen. Ich bin an so einem engeren Gang an einer netten älteren Dame vorbeigegangen, die dann ihre Handtasche auf die andere Seite gepackt hat. Und jetzt so ein paar Jahre später, wo ich selber im Rollstuhl bin, wo mir mal eine ähnliche ältere Dame über die, also nicht über die Straße, soll sowieso ein bisschen am Bürgersteig helfen. Und da hat sie mir ihre Handtasche erstmal in die Hand gedrückt, damit sie mich dann in Ruhe da hochschieben kann. Also da habe ich gesagt, ja, das nenne ich mal einen Vertrauenssprung. Mhm. Und das war eine sehr interessante Erkenntnis.
Gab es das denn tatsächlich vorher oft, also bevor Sie mit dem Rollstuhl unterwegs waren, dass Ihnen da irgendwie zu verstehen gegeben ist, du bist anders, weil deine Eltern aus der Türkei kommen? Ich meine, Sie sind Niedersachse, sind in Hildesheim aufgewachsen.
Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist gar nicht so schlimm bei mir gewesen. Also meine Eltern, das war der Klassiker, sind in den 60ern als Gastarbeiter hergekommen. Ich bin ja hier geboren und bin dann auch, meine Kinderärztin hat mich damals auf eine sehr elitäre katholische Grundschule geschickt und hat gesagt, nein, der muss dahin. Und der Schulleiter hat damals gesagt, das geht nicht. Er ist ja auf dem Papier Moslem, obwohl wir jetzt nicht wirklich religiös sind. Also meine Eltern sind extrem europäisch. Wir feiern Weihnachten und machen alles eigentlich ganz normal. Und irgendwie hat er gesagt, das geht nicht. Und sie hat wirklich drauf, also sie hatte echt was zu sagen bei uns in Hildesheim. Mhm. Und hat dann gesagt, nee, ich möchte, dass der bitte auf diese Schule kommt. Und ich bin dann noch weiter auf weitere katholische, also diese Schulen sind ja alle miteinander verbunden. Und ich war danach so ein bisschen der Religionsmaster. Ich wusste wirklich alles. Ich konnte die ganze Bibel auswendig. Mhm. Und nur auf dem Gymnasium war ich auf einer staatlichen Schule, da bin ich dann ein bisschen weggekommen von diesem Weg und habe mich dann, also als Ausländer, das ist ganz interessant, auf dem Gymnasium kann man sich ja aussuchen, Werte und Normen, habe dann aber trotzdem katholische Religion genommen. Und mein Lehrer ist damals auf mich zugekommen, meinte irgendwann, sag mal, wieso hast du denn, bist du denn eigentlich hier, du bist doch eigentlich gar nicht katholisch. Und dann habe ich ihm meinen Werdegang erzählt und habe ihm gesagt, naja, ich glaube, das ist hier so mein Ding. Und das war dann sehr interessant für ihn auch zu sehen, wie gut ich einzelne Verse aus der Bibel zitieren konnte und genau sagen konnte, ach ja, hier, Korinther, dritter Vers. Und dann hat er gesagt, das kann doch nicht wahr sein.
Aber jetzt haben Sie gerade selbst gesagt, als Ausländer, Sie sehen sich doch nicht als Ausländer, oder?
Nee, überhaupt nicht. Das ist einfach, ich mache das ab und zu mal ganz gerne als Kontrast, damit man halt immer mal wieder so damit einem mal klar wird, wie eigentlich unsinnig sowas ist. Ich fühle mich natürlich nicht wie ein Ausländer. Also wie ein Ausländer fühle ich mich, wenn ich in der Türkei bin, weil ich das Ordnungsamt anrufe, wenn um 12 Uhr nachts die Musik nicht ausgeht. Also so eingedeutscht bin ich mittlerweile. Und ich höre, glaube ich, auch, also der meiste Satz, den ich von meinen türkischen Freunden in der Türkei höre, ist übrigens, Tan, wir sind hier in der Türkei. So, das kommt dann immer, wenn ich sage, hier ist rechts vor links und das kann auch alles nicht wahr sein. Und das sind so Sachen, die mich da immer so aufregen. Und dann merke ich mir, wie stark ich eigentlich schon innerlich verdeutscht bin. Also wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, mein Vater hisst die deutsche Flagge, wenn über unserem Haus der Halbmond erscheint. Also so krass ist das schon bei uns.
Sie werden ja dafür durchaus auf Ihren Instagram-Account, habe ich gesehen, auch mal angegriffen. Also wenn Sie Bilder von sich unter dem Weihnachtsbaum, also Tannen unter der Tanne posten, dann wird da geschrieben, was soll das jetzt? Warum biederst du dich da so an? Wie erklären Sie sich das?
Ja, ich glaube einfach, dass da ein gewisser Fanatismus dahinter steckt. Ich muss dazu sagen, dass die positiven Kommentare bei diesen Bildern überwiegen. Ganz viele, also ich rede jetzt wirklich nur von den türkischen Followern und Fans, und die schreiben alle, super, finde ich genauso, ich bin auch hier in Deutschland und ich fühle mich auch, und ich mache das nicht, um mich anzupassen, sondern ich spüre das. Meine Eltern zum Beispiel gehen an Weihnachten in die Kirche mit ihren Freunden, aber nicht um Jesus zu huldigen, sondern einfach, weil das ein schönes Gefühl ist. Also es ist ein schönes Gemeinschaftsgefühl. Und ich bin mir sicher, dass das auch viele, viele Deutsche auch deswegen machen, dass das einer der Hauptgründe ist. Und die mich da anfeinden, ich versuche da irgendwie diesen Menschen zu erklären, dass das nicht nur in Ordnung ist, sondern dass meine Ansicht von einem richtigen Türken ist, nämlich weltoffen zu sein, europäisch zu denken und eben nicht in so eine andere Richtung, nicht in eine fanatische Richtung, nicht in eine extrem religiöse Richtung. Ich halte Religion für eine sehr schöne Sache, aber auch für eine sehr private Sache. Damit sollte man andere Menschen nicht irgendwie beeinflussen oder sich aufdrängen. Das sollte jeder für sich selber machen.
Sie kritisieren da ja aber auch mangelnden Anpassungswillen, so habe ich das in Ihrem Instagram-Account gelesen. Was meinen Sie damit eigentlich?
Ich will niemandem was vorschreiben. Ich sage nicht irgendwie, du musst jetzt einen Tannenbaum da hinstellen, du musst jetzt irgendwie in die Kirche gehen, du musst jetzt total deutsch sein, sondern ich will auch noch nicht mal sagen, man muss sich dann den Regeln unterordnen oder so. Das ist klar, jeder kann leben, wie er möchte. Ich finde halt einfach nur, was ich nicht mag, ist, wenn man sich bewusst verschließt. Also wenn ich merke, dass jemand das eigentlich ganz gut findet, aber sagt, nee, aber das passt nicht zu meiner Religion, deswegen verhalte ich mich jetzt so und so, aber dabei gar nicht so richtig weiß, warum. Und dann kriege ich immer diesen Satz, du bist ja gar nicht wie so ein richtiger Türke. Und jetzt sage ich, doch, ich bin wie ein richtiger Türke. Das Problem ist, dass wir hier die richtigen Türken nicht mitkriegen. Gut, man muss dazu sagen, die schlauen und intelligenten Türken sind ja auch alle in der Türkei, weil da ist ja auch besseres Wetter. So. Aber die hier sind und die was im Köpfchen haben, sind komischerweise meiner Meinung nach immer, und das ist sicherlich kein Zufall, eher immer offen?
Wenn es um Anpassung geht, ist damit ja vielleicht auch immer die Angst verbunden, man müsste die eigene Identität aufgeben und da würde vielleicht, was auch kulturell bereichernd sein kann, wegfallen. Diese Angst haben sie nicht.
Na, die Frage ist, was ist denn Identität? Also Identität ist für mich, dass ich so bin, wie ich bin. Also ich bin ja für mich selber, Sie sind Tim Wiese, Sie sind zwar jetzt nicht der Torwart, aber Sie sind der Radiomoderator und Sie sind so, wie Sie sind. Wenn Sie jetzt in ein anderes Land gehen, dann verändern Sie sich ja nicht. Wenn man da in eine, ich sage jetzt mal, wenn Sie Ihre Frau oder Ihre Freundin dabei haben und Sie gehen in eine Moschee und da ist es nun mal so, dass man ein Kopftuch tragen muss, ja, dann setzt sie sich ein Kopftuch auf. Nicht, weil sie Moslem ist, sondern weil ihr naturell vorgibt, sich in dem Moment anzupassen, aus Respekt. Das ist für mich Identität. Und wenn ich nach Deutschland komme und merke, das macht man hier nun mal so, dann ist es ja genauso wie in anderen Sachen im Alltag. Wenn es einem Freund von mir nicht gut geht und der liegt irgendwo im Krankenhaus oder der Reifen ist geplatzt, dann fahre ich da hin und hole den, weil das macht man nun mal so. Und das sind einfach die Sachen, wo ich immer sage, da darf man sich nicht gegen wehren und nicht denken, dass man dann plötzlich nicht mehr man selber ist, sondern ganz im Gegenteil, man sollte es tun, sofern man es auch fühlt. Ich glaube, das Patentrezept ist immer, der beste Mensch zu sein, der man sein kann.
Meint Tanschala. Ich versuche es auch mal mit dem Wortspiel, vielleicht kommt das auch bei Ihnen im Programm so vor. Man könnte ja eigentlich sagen, mit dem Rollstuhl ist Ihre Karriere so richtig in Fahrt gekommen. Würden Sie das unterschreiben?
Absolut, absolut, genau so ist es. Also ohne den Rollstuhl wäre ich weder in die Comedy gekommen, noch wäre ich heute hier bei Ihnen zu Gast. Also das war tatsächlich so der Anschubser und dann ist alles ins Rollen gekommen, ja.
Modeln zum Beispiel, das war ja auch so ein Ding. Wie kam es dazu?
Ja, das war wirklich sehr interessant. Da hat mich die Berliner Fashion Week angerufen und hat gesagt, die haben mich irgendwie bei einem einer Fernsehsendung gesehen, wo ich mal mitgemacht habe. Und die haben gesagt, Mensch, dann hättest du nicht mal Lust, bei uns hier irgendwie als Model aufzutauchen. Und ich habe mir dann irgendwie gedacht, erfahrungsgemäß, das wird wahrscheinlich so sein, die machen da so einen Nebenraum auf, haben ein paar Rollstuhlfahrer eingeladen, die jetzt nicht ganz scheiße aussehen. Und dann dürfen die da hin und her fahren. Und dann verirrt sich mein Fotograf, macht ein Foto und geht wieder. Und dann habe ich das abgesagt und habe auch mit der Begründung gesagt, dass ich da mich nicht zur Schau stehen möchte, weil Inklusion ist für mich, wenn man mittendrin ist und nicht irgendwie auf so einem Nebenschauplatz. Und dann wussten die, wie die mich kriegen. Die haben mich dann nochmal angerufen und haben gesagt, nee, also erstmal wärst du der Erste überhaupt, erster Rollstuhlfahrer überhaupt auf der Berlin Fashion Week und du dürftest neben den anderen Models hin und her fahren. Und das war dann leider wieder sehr interessant. muss dazu sagen, dass damals, es gab keine Gage, ich musste das Hotel selber zahlen und dann habe ich halt auch gedacht, oh, ja, okay, lohnt sich das jetzt, aber oh Mann, wenn du so ein Zeichen setzen kannst, dann machst du das jetzt und ja, dann habe ich das gemacht und das war tatsächlich auch die richtige Entscheidung.
Ich finde das sehr interessant, weil Sie sehen ja tatsächlich nicht ganz scheiße aus, sondern man kann eigentlich sogar sagen, sehr gut.
Danke.
Und
danke.
Dieses Gefühl irgendwie, da ist immer der Rollstuhl gemeint und da bin eigentlich gar nicht ich gemeint. Ich bin jetzt nicht als Model da eingeladen, weil ich gut aussehe. Das begleitet Sie schon auch, oder?
Das ist die Herausforderung. Man muss eben versuchen, dass das, also man muss es annehmen, dass das wahrscheinlich erstmal der Aufhänger ist, dass das der Grund ist, warum man auch interessant ist. Dass man dann aber vor Ort versucht, mit seiner Art und Weise, das ist jetzt natürlich beim Model nicht so einfach, weil man sich rhetorisch nicht ausdrücken kann, sondern einfach nur hin und her fährt. Aber man kann schon versuchen, das so ein bisschen in den Hintergrund zu rücken. Und natürlich war das so, dass man beim ersten Auftritt auf der Berlin Fashion Week, die Leute sind aufgestanden, es gab Standing Ovations, was ja eigentlich auch schon fast ironisch ist, Standing Ovations von Rollstuhlfahrern. Aber das war ein Applaus, den ich als sehr ehrlich empfunden habe, weil das nicht so war von wegen, ja, das macht man so, auch schön, dass man Rollstuhlfahrer dabei ist, schön, dass du das machst, so wie mutig, sondern ich hatte das Gefühl, dass die Leute gedacht haben oder damit meinten, ja, genau das wollen wir hier auch sehen, das gehört dazu.
Man würde ja sagen oder denken, vom Modeln zur Comedy ist es nicht mehr weit, aber Sie sind erstmal Motivationscoach gewesen und haben Leute in Rollstühle gesetzt. Was war die Idee dahinter?
Das hieß neue Sporterfahrung, deutschlandweit und wir sind an Schulen gefahren, wo es eben nicht unbedingt um Menschen mit Behinderung ging, sondern es waren ganz normale Schüler, die eben laufen konnten. Und die dachten, die gehen jetzt ganz normal zum Sportunterricht und spielen Völkerball. Und dann war da auf einmal der Rollstuhlbasketballer da mit 20 Sportrollstühlen. Und dann habe ich erstmal erzählt und gemerkt, wow, die werden ja schon bei dieser Erzählung so scharf drauf. Also wie bei so einem Le Mans Autorennen, die sind da wirklich hingelaufen zu den Stühlen. Also dass bloß jeder einen kriegt und total unbefangen, wie Kinder und der Jugendliche halt so sind. Und am Ende hieß es meistens noch, ja, komm mal noch 5 Minuten. Das war total interessant für mich auch zu sehen, wie eigentlich Kids, die eben überhaupt gar keine Berührung damit haben, darauf reagieren. Und noch schöner war es natürlich, wenn in diesen Schulen dann auch noch schon Rollstuhlfahrer waren. Da haben wir immer das Feedback und die Rückmeldung bekommen, für den hat sich die ganze Welt verändert, seitdem sie hier waren. Und das war natürlich das Schönste, weil der wurde dann plötzlich ganz anders anerkannt, weil er dann natürlich auch im Rollstuhl Basketball spielen konnte und die anderen Schüler sich teilweise sogar nochmal das Ganze gewünscht haben. Und das war eine ganz tolle Sache.
Und was hat dieser Perspektivwechsel mit den Genen gemacht?
Sie müssen sich vorstellen, Sie sind jetzt im Normalfall ungefähr 1,70, 1,80. Dann setzen Sie sich in den Stuhl und sind ja erstmal auf der Höhe eines Kleinkindes. Und wenn Sie in einer Klasse sind, wo der eine größer und der andere kleiner ist und Sie sitzen dann alle in einem Rollstuhl, relativiert sich dieses Größenverhältnis plötzlich, weil alle irgendwo gleich groß sind. Und man muss zusammenarbeiten beim Rollstuhlbasketball, sonst funktioniert es nicht. Wenn der Gegenspieler einen wegblockt, muss der andere kommen und den wiederum wegblocken und man nach vorne kommt im Feld. Und das war tatsächlich eine schöne Erkenntnis, dass die Schüler gesagt haben, erstmal wow, im Rollstuhl zu sitzen ist ja gar nicht beeinträchtigend, sondern da ist jemand, der kann sogar was besser als wir. Also wie können wir den eigentlich behindert nennen? Und es war halt meiner Meinung nach ein schöner Empathieunterricht. Aber es tatsächlich, das muss ich nochmal betonen, es war wirklich das Schönste an der ganzen Sache, war tatsächlich immer zu sehen, wenn da wirklich Schüler waren, die selber eine Behinderung gehabt haben, die dann irgendwie ja ein ganz anderes Standing, was ja schon auch schon wieder ironisch ist, in der Schule hatten, aber sehr, sehr toll.
Wenn wir beim Standing sind, kommen wir auch zum Stand-up, zur Comedy. Wie sind Sie dazu gekommen?
Das ging auch über diese Rollstuhl-Basketball-Seminare. Irgendwann haben sich auch mal Schulen gemeldet, die dann keine Halle zur Verfügung hatten und haben gesagt, können Sie denn nicht mal einfach nur kommen und das erzählen und ohne, dass wir dann Sport machen? Und habe dann gesagt, ja klar, und habe dann Vorträge gehalten. Das ging dann so weit, dass es dann auch mal an andere Institutionen ging. Inklusionsveranstaltungen haben mich eingeladen. Und da habe ich dann ganz schnell gemerkt, dass Humor eine sehr schöne Sprache ist, um so ein sensibles Thema zu transportieren. Also immer an den lustigen Stellen, wenn die Leute gelacht haben, da habe ich selber gemerkt, oh, das ist für mich jetzt irgendwie gerade das Beste. Weil genau so ist es ja auch. Und dann habe ich wahrscheinlich unterbewusst von Seminar zu Seminar immer mehr diese lustigen Stellen in den Vordergrund gestellt, bis irgendwann mal am Ende ein Teilnehmer zu mir kam und meinte, also nach so einem Seminar, und er meinte, Herr Czarla, das war ja wie Comedy. Und da hat es dann bei mir so in der Nase gejuckt, wie bei Vicky, diesem Wikinger, wenn er dann so Sterne sieht. Da habe ich so mal in der Nase gekratzt und dann habe ich gesagt, warte mal, das ist doch eigentlich eine super Idee. Und dann habe ich das echt naiv gegoogelt, habe irgendwie so Comedy, Management und hier über Nacht zum Star und so an der Art. Ne? Und habe dann auch angerufen bei so einer großen Agentur in Köln, hatte gleich den Chef dran, habe gesagt, hallo, hier ist der Tan aus Hildesheim, ich bin Rollstuhlfahrer und will Stand-up machen.
Das hat er gesagt, witzig.
Ja, 10 Sekunden lang Ruhe und dann haben wir angefangen zu lachen und dann hat er gesagt, ja, haben wir ja den ersten Gag. Genau sowas. Und da haben wir uns getroffen und dann entstand das Programm.
Empfinden Sie das eigentlich als Vorteil, dass Sie eben Sachen auch sagen können, die jetzt vielleicht Comedians ohne Beeinträchtigung sich nicht trauen würden?
Das war einer der Hauptgründe, warum ich es gemacht habe, weil ich gemerkt habe, warum redet eigentlich keiner darüber? Und dann wurde mir klar, naja gut, weiß ich, wie würde ich das aufnehmen, wenn jetzt jemand, der vielleicht offensichtlich gar nichts mit dem Thema zu tun hat, über Behinderung redet? Und wenn man sich mal Comedy anschaut, dann sieht man ja, wenn der Italiener auf die Bühne geht, dann redet er erstmal darüber, wie es ist, italienisch zu sein. Wenn der Dicke auf die Bühne geht, dann redet er darüber, wie es ist, dick zu sein. Und es war natürlich klar, dass ich als Rollstuhlfahrer auch auf dieses Thema gehen wollte und auch musste. Weil man fragt sich, worüber kann ich eigentlich sprechen? Was ist authentisch? Und warum sollte man mir das jetzt überhaupt abnehmen? Und dann kommt der große Sprung. Also wenn das Thema ausgeschöpft ist, dann trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Kann ich jetzt auch über andere Sachen reden, die vielleicht gar nicht so offensichtlich mit mir zu tun haben? Also wenn man sich vorstellt, dass ein Mario Barth zum Beispiel jetzt nicht über Mann und Frau redet, ja, erinnert man sich da an einen Gag, der da nicht so in diese Richtung geht? Oh, weniger. Also der wird dann auch überlegen, was mache ich jetzt eigentlich? Und da muss man dann halt immer schauen. Aber natürlich habe ich mir gedacht, wenn das einer machen kann, dann jemand, der selber mit diesem Thema stark zu tun hat oder selbst in der Karre sitzt.
Es gibt diese eine Frage, die Sie schon öfter gehört haben. In Ihrem Buch schreiben Sie mit einem Augenzwinkern, die Frage kommt gleich nach der Frage, ob Sie mit Ihrem Rollstuhl schon mal durch einen Drive-Thru gefahren sind. Und zwar wäre diese andere Frage, wenn es eine Operation gäbe, nach der Sie nicht mehr auf den Rollstuhl angewiesen wären, würden Sie diese Operation machen? Im Buch wird nicht ganz klar, finden Sie diese Frage eigentlich doof?
Nee, ich finde die Frage total gerechtfertigt. Ich glaube, ich würde sie auch jemandem stellen, wenn ich auf mich treffen würde, würde ich sie mir auch stellen. Es ist natürlich eine Frage, die man auf zwei Seiten betrachten muss. Wie ist es, wenn ich jetzt gefragt werden würde und wie ist es, wenn ich damals gefragt werden würde? Jetzt im Nachhinein würde ich sagen, wenn ich mir überlege, dass ich diese ganzen Erfahrungen, die ich gemacht habe, also sprich Basketball als Profi im Rollstuhl, Model, ein bisschen im Schauspiel unterwegs gewesen, als Comedian und diese Seminare, was hätte ich gemacht, wenn ich nicht im Rollstuhl gewesen wäre? Ich habe eine Ausbildung zum Werbekaufmann gemacht, wahrscheinlich würde ich mich heute beschweren, dass mein Kaffee dann zu kalt ist irgendwie heute mal wieder oder so. Also ich weiß es nicht, vielleicht wäre es auch anders verlaufen. Aber ich glaube, dass ich diese ganzen Erfahrungen nicht missen wollen würde und die mich ja auch letztendlich irgendwo geprägt haben. Also geht diese Frage ja auch ein bisschen einher mit der Frage, möchtest du jemand anders sein? Und da fällt es mir natürlich wieder sehr, sehr leicht zu sagen, nein. Und für alle anderen Fragen habe ich die Comedy.
Und die kann man demnächst wieder live erleben. Sie gehen auf Tour. Wo werden Sie überall zu sehen sein?
Ja, da wir hier in Berlin sind, freue ich mich sehr, wieder nach Berlin zu kommen. Im Tempodrom bin ich am 7. März. Meine Premiere ist am 26. Februar, springe ich nochmal kurz ein bisschen zurück, in Hannover. Und am 4.3. bin ich in Köln zum Beispiel. Also ich bin in mehreren Städten, aber das sind so ja, die Städte, wo ich halt immer mal wieder bin und auch sehr gerne. Und ja, kommen Sie vorbei und dann haben wir wahrscheinlich einen lustigen Abend. Also das hoffe ich zumindest. Mit meinem neuen Programm Geht nicht, gibt's nicht.
Davon gehe ich aus und mir hat auf jeden Fall unser Gespräch sehr gut gefallen und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Tanschala, vielen Dank, dass Sie mein Gast gewesen sind.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiesel.